Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Virtuals Marketing Podcast. Wir sprechen zu den Themen Social Media Marketing, Content Marketing und Eventregie.
Vielen Dank, heute zu Gast Kira Marie Krämer, eine wunderbare Anmoderation.
Vielen Dank, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben.
Merkt, dass du aus dem Fach kommst. sehr schön, dass du da bist. Genau, wir sprechen heute über Social Media Marketing. Wir hatten jetzt öfter das Thema Social Selling und Personal Branding aus dieser Perspektive. Aber ich freue mich, auch das Thema aus der Marketing-Richtung zu beleuchten und vor allen Dingen auch das Thema Content, Content-Produktion. Und was mich besonders freut, du hast sehr viel Erfahrung auch im Bereich Eventregie und hast viele digitale Events, unter anderem auch die Digital X, mit betreut. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist und freue mich auf viele Insights von dir.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch mal so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen.
Genau, du kanntest uns bis dato ja auch wirklich, da sind wir ja dann schön beim Thema Social Media über LinkedIn. Und jetzt hast du einmal ein bisschen hier reingeschnaut. Und wie ist das Bild zwischen LinkedIn und echt? Kommt es dem nah? Ist es ja im Fernsehen oder wenn man so vor Screens sieht, immer ja doch irgendwie, hat man es irgendwie doch anders vor Augen.
Ja, also mir war nicht bewusst, wie groß es wirklich ist.
Okay, also es ist jetzt, ja meistens immer umgekehrt. Man denkt immer, es ist noch viel größer und dann denkt man, es ist doch kleiner. Okay.
Nee, aber so auf diese hohen Decken, mehrere Etagen in der Halle, wie viele Leute ihr dann doch da seid, das war mir nicht bewusst, aber es kommt dem schon nah. Ja, es war jetzt keine Enttäuschung.
Okay, danke dir. Wir fangen ja immer ein bisschen vorne an. Du bist Dozentin, also so bist du nicht gestartet, aber du bist jetzt Dozentin. Und sage ich mal, die obligatorische Frage, die wir ja traditionell so ein bisschen haben, ein bisschen in den Schulwerdegang von. Ich habe ja in der letzten oder vorletzten Folge war es und auch in der letzten, zwei schulische Überflieger gefunden, endlich. Deswegen müssen wir mal so ein bisschen gucken. Aber erzähl doch mal so ein bisschen deinen Werdegang. Wie bist du gestartet und wie bist du vor allen Dingen so in diese Bereiche jetzt auch, ja, Kreativität, Content, Social Media gekommen? Wo ist so der Ursprung? Und erzähl ein bisschen, plauder aus dem Nähkästchen, wie aus deiner Anfangszeit in Schulzeit. Und dann vielleicht die ersten Stationen.
Also schulische Überfliegerin war ich nicht. Ich war jetzt nicht super schlecht, aber ich war jetzt auch nicht Klassenbeste. Aber ich habe immer schon gerne mit unterschiedlichen Menschen verkehrt und mit neuen Menschen verkehrt. Und das macht mir auch beim Dozentendasein sehr viel Spaß. Es sind jedes Semester neue Studierende und immer neue Persönlichkeiten dabei, die auch unterschiedliche Kompetenzen mitbringen. Und das macht sehr viel Spaß und natürlich auch denen was beibringen zu können. Aber auch selber wieder zu lernen. Also ich sage immer, es ist beidseitiger Wissenstransfer. Ich maße mir nicht an, dass ich alles weiß, aber lerne gerne von euch. Und ja, ich habe immer schon gearbeitet, auch neben der Schulzeit, damals bei meiner Mutter im Kosmetikstudio und habe während meines Bachelors auch noch gearbeitet als Freelancerin, während des Masters auch und während zwischen Bachelor und Master war ich in London und habe da ein Praktikum gemacht, dann da gelebt und irgendwie war Arbeit schon immer ein großer Stellenwert bei mir. Und während meines Masters habe ich dann Fuß gefasst in Köln, bin nach Köln gezogen, endlich.
Und wo kommst du her? Wo ist
aus Eschweiler, zwischen Köln und Aachen. Mhm. Also ich bin eine Rheinländerin.
Sehr sympathisch.
Sehr sympathisch, genau. Und dann bin ich als Freelancerin gestartet und über Bekannte auch in die Branche Events reingerutscht. Und mich haben Events schon immer fasziniert, aber ich habe durch ein Praktikum in Frankfurt gemerkt, Eventmanagement ist nicht so komplett meins. Ich möchte lieber die ausführende Kraft sein. Und bin dann als Freelancerin in die Eventregie gerutscht. Erst natürlich als Assistentin, dann als Stage Managerin. Mittlerweile nennt man es auch Aufnahmeleitung. Mhm. Also es gibt ja viele Begriffe dafür. Und Corona hat mir geholfen, dann auch Regisseurin zu werden, weil ich mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen wurde. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ein Jahr später habe ich dann alleine die Digital X verantwortet. Natürlich hatten wir auch mehrere Bühnen zu betreuen mit den Regisseuren. Aber ich habe Regie geführt bei der Hauptbühne. Und das war für mich auch so ein Meilenstein für die Telekom, wo ich dachte, okay, das war schon Geil, und eine neue Hausnummer. Das war
die Meisterprüfung.
Absolut, ja.
Quasi. Du hast gesagt, dass du immer schon viel gearbeitet hast, viel unterwegs bist. Und wenn man dich so auf den sozialen Medien verfolgt oder auf dich stößt, sieht man das. Du bist sehr aktiv, du bist sehr umtriebig. Kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder ist das so, die dir irgendwie mitgegeben worden, dass da immer Trubel war, oder wo kommt das her?
Tatsächlich ja. Also mein Großvater hat damals ein Unternehmen gegründet, eine Fliesenlegerfirma. Mhm. Mein Onkel hat es übernommen, also der Bruder meiner Mutter. Das heißt, mein Onkel ist selbstständig, mein Opa war selbstständig mit meiner Oma zusammen. Meine Mutter hat ein Unternehmen gegründet und irgendwie kommt da der Drive her. Und mir war sofort klar, ich möchte auch irgendwann mal was gründen. Ich weiß noch nicht was und ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, aber das ist auf jeden Fall eine Mentalität, die mir mitgegeben wurde. Und ich weiß, wie Arbeit oder was Arbeiten bedeutet und dass man auch viel arbeiten muss, um viel zu erreichen.
Ja, das hatten wir bei Alexandra Barth jetzt auch in der letzten Folge, dieses Hard Work und Disziplin. Und das bestätigst du ja jetzt hiermit. Wie blickst du da drauf? Also du bist ja auch noch recht jung, also 27, darf ich glaube ich noch verraten.
Natürlich, klar.
Wie blickst du drauf? So, du hast ja jetzt als Dozentin auch mit sag ich mal, der Generation noch davor zu tun. Ist das etwas, wo du sagst, das ist bei den jungen Leuten total drin? Man bekommt das ja auch mit, Influencertum, weil die sind super umtriebig, weil ob sie ein YouTube-Channel haben oder irgendwie einen Insta-Kanal oder sind irgendwo aktiv. Spürt man das oder ist es eher so, du sagst, nee, jetzt aus deiner Perspektive ist so dieser Traum, alles ist einfach und man macht irgendwie 5 Posts und dann habe ich irgendwie 1 Million Follower und so einfach ist es doch nicht und es ist dann doch immer am Ende die harte Arbeit. Wie nimmst du das so aus der Perspektive der Dozentin jetzt wahr, finde ich sehr interessant, die Frage.
Also es ist teils. Ich habe Studierende in meinem Kurs, die sehr viel arbeiten, auch DJs dabei, ich habe Social Media Manager dabei oder auch Leute, die in der Apotheke einfach Nebenjob machen, also alles Mögliche ist dabei, aber natürlich auch Studierende, die noch nicht so wissen, wo die Reise hingeht und sich voll aufs Studium fokussieren wollen. Es kam aber auch letztens die Frage, ja, hör mal, Kira, also ich bin mit denen immer per Du, weil so viel älter bin ich jetzt ja nicht. Kira, ich suche einen Job, ich muss irgendwo Fuß fassen. Und dann habe ich gedacht, okay, nutze ich meine Socials mal dafür und poste das. Und dieser LinkedIn-Beitrag ist so durch die Decke gegangen, weil einfach alle Leute gerade händeringend gute Leute suchen, auch in dem Social-Media-Bereich speziell. Und da merkt man dann wieder, okay, sie wollen, aber sie brauchen vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung als vielleicht wo ich jetzt einfach überall Bewerbung hingeschrieben hätte oder mir das selbst zu eigen gemacht hätte.
Also das merkt jetzt man so, schon. Also den Post kenne ich, habe ich auch angeschrieben. Ja. Dass diese Studierenden jetzt in dem Fall so zu dir kommen, sind, okay, wir finden gerade nichts, kannst du uns helfen? Und du dann ja mit einem Post, also der wirklich extrem viel Interaktion hatte, dann sagst du, okay, ich helfe, ich nutze meine Reichweite. Und da würdest du jetzt, finde ich, einen sehr interessanten Aspekt dann sagen, okay, die hättet ihr auch selber machen können.
Klar, hätte man auch selber machen können, aber ich unterstütze dann auch sehr gerne, also nicht nur bei meinen Studierenden, sondern auch bei meinem Netzwerk. Ich helfe sehr, sehr gerne, wo ich kann. Und ich weiß natürlich auch, was guten Content ausmacht. Und mir war auch klar, dass ein Bild von mir und den Studierenden mehr bringt, als wenn ich einfach nur schreibe, meine Studierenden suchen einen Job. Das war mir schon klar und ich wusste, dass dieser Post wahrscheinlich gut funktionieren wird, aber dass er so gut funktionieren wird, wusste ich jetzt nicht. Aber um darauf zurückzukommen, was der Unterschied zur Generation Z ist, arbeitstechnisch etc. Ich glaube, die sind einfach viel kreativer als wir und denken ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus, weil wir hatten vorletzte Woche eine Unterrichtsstunde, wo ich gesagt habe, okay, wir produzieren jetzt heute mal Content ohne theoretisches Vorwissen. Ihr wisst noch nicht, was guten Content ausmacht, das nehmen wir alles noch durch, aber ihr erstellt jetzt Content. Die meisten, 90%, haben Short-Video-Content erstellt, also haben einfach einen TikTok gemacht oder ein Reel. Nur eine Gruppe hat ein Bild gemacht tatsächlich. Also da merkst du schon, okay, der Trend Short-Video-Content ist wirklich auch bei denen angekommen und kommt nicht irgendwo her. Und die waren einfach so kreativ und haben dann gesagt, okay, Kira, können wir auch ins Vapiano um die Ecke gehen im Mediapark und können dann da was filmen und so. Und ich so, macht einfach. Ich glaube, da werden wir viel mehr in unserer ja, wir hören auf den Dozenten, auf die Dozentin geblieben.
Ja, und interessant, vor allen Dingen kann ich es bestätigen, also Video-Content ist, glaube ich, so das Trendthema schlechthin. Das merken wir, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, auch immer mehr im B2B-Umfeld. Aber das kannst du bestätigen, dass wirklich junge Menschen im Moment voll auf Video, Reels, TikTok und Co. wirklich voll steil gehen.
Absolut. Aber was mich gewundert hat, ich habe eine Umfrage gemacht bei mir im Kurs, als wir die einzelnen Kanäle durchgenommen haben. Und ich sehe, okay, wer nutzt denn von euch TikTok? Und ich dachte, okay, wir haben hier hauptsächlich Generation Z vertreten, die werden fast alle aufzeigen. Ein Drittel hat aufgezeigt. Ich war richtig perplex, weil manche dann doch genervt sind von der Plattform.
Okay, nutzen jetzt als Konsument oder
als
auch
Konsument,
aktiv?
Genau.
Krass, hätte ich auch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Hätte gedacht, dass das mittlerweile so das neue TV.
Ja, hätte ich auch gedacht.
Aber interessant.
Ja.
Interessant, aber es ist oft ja auch zu sehen, wenn es zu erfolgreich ist oder zu viel Content, ist es natürlich auch nicht immer guter Content nur, sondern auch viel Schrott dabei. Mhm. Und vielleicht, wenn du sagst, die Generation ist vielleicht noch ein bisschen kritischer an der einen oder anderen Stelle, wird es dann auch mal abgestraft. Also interessant. Dann würde ich genau dazu übergehen, Social Media Marketing. Social Media ist jetzt im Business-Kontext auf der einen Seite über LinkedIn und Xing, wir hatten das ja auch in ein, zwei Folgen vorher schon, so eigentlich ein absolutes Trendthema. Auf der anderen Seite haben wir hier wieder auch die Welt, dass viele Unternehmen, Vertriebsteams, Marketingteams, gerade so vielleicht im Mittelstand oder schon ein bisschen traditionelle Unternehmen sich doch auf der anderen Seite auch schwer tun, vielleicht auch nicht so wissen, was mache ich da? Was ist aus deiner Sicht gutes Social Media Marketing? Was sollte man beachten? Oder anders, womit startet man eigentlich? Womit muss man sich beschäftigen?
Also man sollte definitiv guten Content haben, der zielgruppengerecht ist. Also man sollte seine Zielgruppe kennen. Und ich sage immer auch bei meinen Workshops, umso mehr Vorarbeit man leistet, desto einfacher ist die Umsetzung. Klar ist diese Vorarbeit nicht immer super und Recherche und Zielgruppendefinition macht vielleicht nicht so viel Spaß, wie dann den Content zu erstellen, aber es macht das Ganze einfacher. Gestern hatte ich eine Gastdozentin bei mir, Cassandra Andruschko. Sie hat ein Beispiel gebracht, was vielleicht manche Marketer auch kennen. Was haben Prince Charles und Ozzy Osbourne gemeinsam? So, und rein theoretisch entsprechen sie der gleichen Zielgruppe. Sie sind beide über 60, wohlhabend, kommen aus Großbritannien. Aber der Content, ein und derselbe Content für die Zielgruppe, würde die beiden natürlich niemals gleich ansprechen. Und da muss man sich immer dann nochmal reindenken, was ist auch die emotionale Ebene. Also Multisensualität ist bei Events natürlich auch ganz wichtig, aber Emotionalität bei dem Content, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne wird einfach viel geringer. Das merkt man ja in allen Bereichen. Und darauf sollten sich Unternehmen oder darauf sollten Unternehmen achten, also zielgruppengerecht, kurzer Content, aber sehr prägnant und natürlich darauf achten, was passt zu meinem Unternehmen. Und Buzzword Authentizität ist dann doch wichtig.
Und wahrscheinlich dann, wenn du es so formulierst, dann direkt auch aus der Kundenperspektive gedacht. Weil wenn wir jetzt das Beispiel, sehr schönes Beispiel nehmen und wenn ich das jetzt auf ein Produkt mal runterbreche, spreche ich vielleicht mal die gleiche Zielgruppe mal so im Grundsatz an, aber in der Unterschiedlichkeit, also zum Beispiel unter den Anwendern oder Kundengruppen gibt es doch sehr große Unterschiede. Und würde ich jetzt daraus schließen, jetzt nicht aus der vom Produkt auszudenken, sondern wirklich aus der Zielgruppe. Das ist wahrscheinlich das erstmal Wichtigste an der Stelle.
Ja, und auch der Trend geht ja auch bei vielen Social-Media-Kanälen zu live. LinkedIn live, Instagram live, Douglas macht es schon sehr gut vor. Was viele meiner Meinung nach aus der Event-Regie-Perspektive vernachlässigen, ist, dass es schon ein kleines Event ist, so live zu gehen. Und da könnte man viel besser mit Content arbeiten und auch mit einer guten Qualität. Also wie oft sieht man, dass die live gehen, die Leute, die Internetqualität reicht nicht. Oder letztens habe ich ein Live-Event gesehen, auch bei Instagram, wo dann 4 Leute in der Reihe saßen. Und es wurde natürlich aber im Hochformat gefilmt. Du hast die äußeren 2 Leute abgeschnitten gesehen. Ja. Das sind so Details, da muss man sich aber reindenken. Und das machen viele nicht.
Finde ich sehr gut. Also das wirklich auch. Es ist ja ein kleines Event.
Ja.
Ein Event muss ja nicht immer die Digital X sein. Und man sieht das bei LinkedIn ganz stark. Ja, wenn dort, man kriegt die Push-Nachricht live, dann geht man rein und dann ist wirklich schon, wenn nur PowerPoint irgendwie alle, kann man anders machen. Machen wir mit Celine Flores-Willers mit über das 45 Dive ja auch. Und da sieht man, dass die Visualität und auch vor allen Dingen nicht nur gleich die Leute, die in dem Moment live sind, sondern auch die sich das nachher noch anschauen. angucken, die das im Newsfeed, sieht man das und hat natürlich nochmal eine ganz andere Strahlkraft. Ist sicherlich jetzt für den Einzelnen an der einen oder anderen Stelle, muss man ja auch die Waage zwischen Machbarkeiten dann nehmen, aber für Unternehmen an der Sicht, die sich da präsentieren wollen, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Also LinkedIn Live, wie schätzt es ein? Also weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann da reingucke, sind da wirklich sehr wenige auch drin. Mhm. Aber hier wären wir dann wieder bei Content. Ich kann ja das Element nachher auch wieder anders ausspielen. Also würdest du auch sagen, eine Empfehlung oder ein Erfolgsrezept ist, den Content auch anders zu denken, nicht nur für jetzt für dieses eine, sondern in der ganzen Kampagne zu denken?
Ja, schon. Also klar, 45 Dive gucke ich sehr gerne, weil es eine gute Qualität ist, weil es anschaulich ist und natürlich auch Celine als Person macht Spaß zuzuhören, zuzuschauen. Andere Live-Formate, ich glaube, da müsste man die Person wirklich stark verfolgen, um nur diese Person alleine zu schauen, live. Mhm. Aber guten Content kann man natürlich auch, wie du sagst, zweitverwerten. Und was man bei einem Live auch gut nutzen kann, mal ein Video einspielen, mal einen Trainer einspielen, irgendwas Visuelles für den Nutzer oder die Nutzerin, um dann zu sehen, okay, da passiert mehr als eine PowerPoint und da redet jemand, weil das kann ich mir auch anders geben. Da kann ich mir auch irgendwann ein YouTube-Video zu anschauen. Ja. Irgendeinen Mehrwert muss das Ganze haben. Und das muss natürlich anschaulich gestaltet sein. Und guter Content ist hier so super wichtig auch. Auch bei Live-Formaten, ja.
Ja, und du bist ja auf beiden Kanälen, also LinkedIn, aber auch Instagram sehr aktiv und machst auch, wie gesagt, bei Instagram wirklich auch hochwertig, also sehr top gepflegter Account, habe ich mir angucken, muss man wirklich sagen. Wenn wir das jetzt aus der Unternehmensperspektive sehen, ist es immer so eine Diskussion, fokussiere ich mich auf einen Kanal, muss ich das breiter ausspielen? Gibt es da aus deiner Sicht eine Empfehlung, wo du sagst, so würdest du es machen oder so würdest du das Unternehmen empfehlen?
Ich sage immer, wo ist eure Zielgruppe unterwegs? Meine Zielgruppe ist zum Beispiel natürlich bei Instagram und LinkedIn unterwegs, vielleicht auch bei TikTok, aber ich muss sagen, TikTok ist mehr für mich als Konsumentin gedacht und nicht als Creator, weil das wäre mir zu viel Arbeit, auf 3 Hochzeiten zu tanzen, Social Media seitig. Aber für Unternehmen ist es relevant, wo ist deine Zielgruppe und wo bringt man vielleicht auch schon Expertise aus dem Team mit. Wenn ich ein Social-Media-Team habe oder mindestens eine Person, was ich jedem Unternehmen empfehle, und bitte stellt da keinen Praktikanten oder Werkstudenten hin, da muss jemand Erfahrenes hin. Wenn der oder die sagt, okay, ich bringe gute Expertise in LinkedIn mit, dann steigt erstmal auf das LinkedIn-Pferd auf. Man kann ja nach und nach arbeiten, man muss ja nicht alles gleichzeitig bespielen. So ein Social-Media-Auftritt wächst natürlich auch, wie so ein Team wächst in dem Unternehmenskosmos. Deswegen langsam anfangen, aber natürlich regelmäßig posten, kontinuierlich und sich auch nicht zurückwerfen lassen, wenn mal die Likes oder die Followerzahlen nicht so performen, wie man das gerne möchte.
Ja, und wenn wir jetzt schauen, wir sagen immer, das Virtual ist Reality, also wir haben immer mehr Remote Work, immer mehr Homeoffice, die Leute sind immer mehr auch vor den Rechnern. Würdest du sagen, dass jetzt Content-Produktion und die sozialen Medien dann wirklich einen großen Teil fast schon auch des, also klar Marketing, aber auch für den Vertrieb helfen und dass man da wirklich im Moment, da muss man sein, da muss man was produzieren, ist das deine Sicht?
Ja, absolut. Also beim Vertrieb, also beim Recruiting, Stichwort Corporate Influencing wird ja natürlich auch immer populärer, mag ich persönlich auch sehr gerne. Ein Best Practice davon ist Herbert Diess, der CEO von Volkswagen, hat ja auch einen sehr guten LinkedIn-Auftritt und für ihn, da steckt mit Sicherheit ein großes Team hinter, was den Content produziert, aber Content bedeutet ja nicht nur einfach Grafiken oder Schriften oder was auch immer für Social Media oder ein Event, sondern Content ist auch einfach ein Video von zum Beispiel Herbert Diess, wie er ein neues Auto fährt oder so. Das sind so Kleinigkeiten, die man auch beachten muss, die gar nicht so schwer sind. Und wenn, da habe ich nochmal eine ganz andere Nahbarkeit zum Unternehmen. Also Corporate Influencing kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen mit professionellem Content.
Würdest du sagen, Herbert Diess ist ein super Beispiel, aber dass es dann auch von der Führungskraft, vom CEO vorgehen muss, dass das die Wirkung hat? Oder erkennst du auch in deinem Umfeld, dass man sagt, okay, nee, es kommt von den Mitarbeitern und dann springen irgendwann die Führungskräfte auf? Oder ist es eher umgekehrt?
Teils, teils. Ich empfehle immer, dass der Vorstand vorangeht, weil das einfachste Beispiel ist, ich kann von meinen Mitarbeitenden keine Pünktlichkeit erwarten, wenn ich es als Führungsposition nicht auch bin. Ja. So, und das Gleiche gilt für mich bei Social-Media-Auftritt. Klar, es gibt aber auch Vorstellungen, die sagen, boah, das ist überhaupt nichts für mich. Ich möchte das nicht machen. Dann kann man das immer noch an die nächste Position delegieren, obwohl ich es immer schade finde, weil es natürlich auch nochmal ein gutes Branding fürs Unternehmen ist, aber auch für eine Person selbst. Es gibt aber auch Beispiele, wie bei Nestlé zum Beispiel. Ich glaube, Laura Kiesewetter heißt sie. Mhm. Und sie hat gute Postings für Nestlé abgegeben und ist jetzt kein CEO oder so vom Unternehmen. Und sie geht mit gutem Beispiel voran und als Mitarbeiterin voran und möchte das Image etwas ändern. Klar, sie ist dafür abgestellt vom Unternehmen, aber sie ist jetzt keine Führungsperson in dem Sinne. Also es gibt beide Möglichkeiten.
Ja. Wie würdest du einschätzen jetzt, wenn wir mal auf Content gehen, was macht guten Content aus deiner Sicht aus? Also was ist so, was sind so die vielleicht drei Punkte, wo du sagst, wenn wir über Content nachdenken, die drei Sachen sollte man beachten?
Zielgruppengerecht. Länge, umso kürzer, desto besser.
Was wäre so eine, also Kürze, reden wir über 5 Sekunden, reden wir über 30 Sekunden oder was, wann wird es auf jeden Fall zu lang?
Also, 5 Sekunden sollte es mindestens sein, also wenn wir jetzt von TikTok oder Reel sprechen, 15 bis 20 Sekunden circa, weil die Abbruchrate ist dann doch relativ hoch nach circa 6 bis 10 Sekunden. Mhm. Das heißt, man merkt es auch bei meinen Reels, die ich hochlade, umso kürzer, desto höher die Viewzahl. Mhm. Das ist einfach so. Das würde ich empfehlen, also zielgruppengerecht, Länge des Contents und natürlich auch Zeitpunkt. Wann lade ich das Ganze hoch? Wann ist meine Zielgruppe aktiv? Da muss man sich auch die eigenen Insights anschauen und nicht auf die allgemeinen Posting-Regeln achten, sondern wann passt das gerade wirklich?
Ja, finde ich nochmal einen sehr guten Hinweis, weil man kennt diese schönen Grafiken, wann wo posten soll. Aber haben wir zum Beispiel einen Kunden aus dem Bereich, wo viel auch die Zielgruppe Handwerker sind, viel unterwegs sind und die sind tagsüber halt auf der Baustelle und da kann ich dann, auch wenn LinkedIn sagt, da ist prinzipiell der beste Zeitpunkt. Aber da, wenn keiner da ist, dann wird es auch nicht performen. Und die sind vielleicht eher abends oder früh morgens oder auch dort vielleicht dann andere Medien, wie zum Beispiel immer, wenn sie im Auto viel sitzen können, einen Podcast hören oder sowas. Also,
genau.
Finde ich, kann ich unterschreiben. Du hattest gerade schon mal Zweitverwertung. Ich beobachte das immer wieder, dass dann irgendwie zum Beispiel ein Unternehmensfilm gemacht wird oder ein Produktfilm und dann wird der irgendwie auf die Website gesetzt und wird dem Vertrieb vielleicht noch gesagt, hier ist der jetzt auf der Website und dann gefühlt ist das Projekt dann abgeschlossen. Wie stehst du zu dem Thema Zweitverwertung und wie blickst du auf so ein Content-Element?
Zweitverwertung finde ich super wichtig, weil man macht sich das Leben einfacher. Wenn ich jetzt heute diesen Podcast hier produziere, wäre es viel zu schade, wenn wir hier nur den Sound aufnehmen würden. Wenn hier jetzt noch Kameras dabei stehen, kann man das natürlich noch zweitverwerten. Für ein YouTube-Video, für Instagram, LinkedIn, was auch immer. Wir haben hier Fotos gemacht und so. Das ist einfach nur, obwohl wir uns nur für eine Sache getroffen haben eigentlich. Und das vergessen sehr viele, wenn sie einen Film drehen, wie in deinem Beispiel gerade, kann man das locker natürlich dreht man den Film wahrscheinlich im Querformat, mit einem Handy nochmal Behind-the-Scenes zum Beispiel machen. Mhm. Wie ist das Ganze entstanden? Was sind vielleicht auch Outtakes? Weil das ist das, was die Leute interessiert bei den Social-Media-Kanälen. Wie sind wir da hingekommen? Und da sollte man natürlich aufs Format achten. Also hier Hochformat filmen und dann natürlich auch dementsprechend hochladen. Und das kann man natürlich mit 1000 Sachen machen. Also wenn ich jetzt ein Interview gebe als CEO, vielleicht auch in einem Podcast, kann ich natürlich den Podcast nutzen als Werbung, kann aber auch ein Zitat, was ich da gegeben habe, was vielleicht ganz cool war, kann ich das Zitat noch mit einbauen bei einem LinkedIn-Post und das einfach nochmal dort zweitverwerten. Und dafür brauche ich natürlich nicht den Sound vom Podcast, sondern einfach nur das Gesagte. Das sind so Kleinigkeiten. Und da muss man natürlich drauf achten, wenn man sich einmal zum Produzieren trifft, dass man so viel wie möglich rausholt.
Würdest du so weit gehen? Man kennt das so ein bisschen im B2C-Bereich oder im Influencer-Bereich. Wenn ich jetzt so an Finn Kliman oder sowas denke, ich mir, es ist natürlich irgendwo die Speerspitze, aber dass man fast schon immer irgendwo einen Kamerafrau ein Team dabei hat. Also klar, man kann viel selber. Du machst jetzt hier, bist ja auch super aktiv, sehe das auch immer wieder. Aber wenn wir es jetzt ein bisschen noch mehr aufdrehen, ist das vielleicht sogar das neue Normal, dass man, wenn man irgendwo als Unternehmer dann irgendwie rausgeht, dass man dann immer so ein kleines Team direkt dabei hat. Weil wenn man sich dann die Reichweiten und so weiter angucken, dann kann sich das ja auch durchaus lohnen.
Ja, super wäre das. Also klar, wenn uns hier immer ein Kameramann folgen würde, würde man natürlich noch viel bessere Gesprächsthemen mit aufgreifen können als die wir hier jetzt im Podcast thematisieren. Aber es ist natürlich auch immer so eine Gratwanderung. Bei Events merke ich das auch. Ich kann nicht von allem Social Media Posts machen. Viele Sachen sind noch geheim. Zum Beispiel Autovorstellungen. Das Auto ist noch gar nicht vorgestellt worden und davon kann ich keinen Social-Media-Post machen. Oder es gibt auch Meetings bei CEOs, die einfach noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Und das ist natürlich so eine Sache, da muss ich aufpassen. Ja. Das grenzt einen in gewisser Weise auch ein. Und auch für die ältere Generation ist es oftmals schwierig, das merke ich auch bei Beratungen, sich darauf einzulassen. Ich hatte jetzt letztens eine Beratung mit einem CEO und für den ist das Thema Gendern schwierig. So, er meinte, das finde ich fühle mich damit nicht so wohl. Ja, und das Gleiche ist natürlich auch, wenn dir ein Kameramann die ganze Zeit an den Fersen klebt oder ein Tonmann die ganze Zeit was will von dir. Also ich glaube, man muss sich einfach dran gewöhnen, aber für die Zukunft könnte das schon von Vorteil sein.
Ja, weil du ja auch, klar, man darf nicht alles filmen und es gibt auch natürlich Momente, wo dann die Kamera aus sein sollte, aber du kannst es, glaube ich, immer auch gut nutzen, zum Beispiel einen O-Ton nochmal dann zu machen und zu sagen, okay, vielleicht die Fahrt dahin dann zum Event oder zum Kunden und das ist schon etwas, wenn man das, wie gesagt, man muss sowas, glaube ich, auch immer im Kontext jetzt zu anderen Werbemaßnahmen oder zu anderen Reichweitenmaßnahmen, Kommunikationsmaßnahmen und wenn ich, wie gesagt, so was du so schilderst, ist das definitiv ein Thema, was vielleicht in der Zukunft immer normaler wird und wie gesagt in vielen Bereichen, wie gesagt auch wieder an Celine als Beispiel nenne, wenn 45 Dive, wenn das hier ist, dann ist sie auch immer mit ein, zwei Leuten hier und es wird permanent ja auf allen Kanälen Content produziert und nicht nur die 45 Minuten live. Mhm. Das ist dann vielleicht das eine Event, wo es drauf hinkommt und alles andere drumherum ist das, worum es dann, das sind dann die Geschichten, die darüber erzählt werden.
Genau. Und was ich auch teilweise schade finde, ist es sehr stark bei großen Konzernen zu beobachten. Die Wichtigkeit und die Wertigkeit von Social-Media-Abteilungen wird denen oftmals nicht gegeben. Und diese Zeit, die man dann doch aufwenden muss, um sich mal abzusprechen, was steht diese Woche an, was könnte man posten, das haben die oftmals nicht auf dem Schirm, weil sie denken, okay, wir haben es früher immer so gemacht ohne Social Media. Das ist jetzt so, wir machen jetzt Social Media, aber ja komm, dann machen wir so nebenbei. Aber dass dafür eine ganze Abteilung teilweise notwendig ist und die Leute auch die Führungspersonen brauchen, um guten Content zu erstellen und um zielgruppengerechten Content zu erstellen, das vergessen viele oftmals und das finde ich so schade.
Contentplan ist wahrscheinlich das A und O dann, wenn ich sowas dann mache, dass ich wirklich auch mir vielleicht mal auf ein, zwei, drei Wochen, was würdest du da empfehlen? Also wie sollte man damit hingehen? Weil ich sag mal, jetzt hat man sich überlegt, okay, ich habe jetzt den Podcast gehört und die Kira gehört und gesagt, okay, wir wollen das jetzt machen. Klar, wir wissen jetzt auch vielleicht haben ein paar Tipps bekommen, wie wir es machen können oder was guter Content ist, aber wie kriegen wir das raus und auch kontinuierlich raus? Was würdest du da empfehlen?
Also ich würde mir erstmal Gedanken darüber machen, wie oft möchte ich wirklich in der Woche posten. Ist es einmal, sind es dreimal, möchte ich jeden Tag posten oder mehrmals am Tag? Es gibt ja 1000 Möglichkeiten. Und dann kann man schon in die Vorplanung gehen, mindestens 2 Wochen bis 4, weiter würde ich nicht machen. Aber so eine Vorplanung, wo auch noch viel Spielraum ist, um darauf einzugehen, was sind aktuelle Themen, wie Hochwasser, was auch immer. Da kann ich jetzt keinen Post abgeben, wo super viele Leute auf dem Bild sind und smilen. Mhm. So, das passt dann einfach nicht. Und da muss ich immer drauf achten. Also, obwohl ich einen Contentplan habe oder Redaktionsplan, wie es manche nennen, kann ich ja nicht das einfach laufen lassen. Da muss ich schon jeden Tag ein Auge drauf haben. Und es gibt auch Unternehmenssachen, die oder Themen, die im Unternehmen gerade die Runde machen. Dazu kann man dann auch mal einen Post ablassen. Dann muss der geplante Post, den man gemacht hat, vielleicht einfach dann hinten angestellt werden. Das sind so Kleinigkeiten. Also wenn man plant, sollte man auf jeden Fall Spielraum lassen und auf aktuelle Themen eingehen.
Ja. Vielfach wird es mittlerweile Social Media, aber du hast es gerade selber angesprochen auch und Content-Produktion ja auch für den Recruiting-Prozess genutzt, sage ich mal, der klassische, das PDF mit den Anforderungen, die man so, das bieten wir, das brauchst du oder das musst du bieten und das bieten wir. Und mit einem dann Mitarbeiterfoto, das nimmt immer mehr ab und ist dann auch vielleicht nicht mehr oder bringt nicht die Aufmerksamkeit und bringt dann nicht den Erfolg, wenn man entsprechend nicht die Bewerber hat. Und so nehmen wir wahr, dass im Recruiting-Prozess immer mehr es auch auf Bewegtbild hinausläuft, man Porträts zeigt oder vom Unternehmen. Spürst du das auch? Kannst du das empfehlen? Und ist dort Bewegtbild, Kommunikation, Content Creation ein guter Kanal für?
Ja, absolut. Also man kannte es ja von früher oder auch heutzutage wird ja oftmals noch gesagt bei der Bewerbung, schick uns auch ein Video von dir mit. Ne?
Und ist jetzt, das so? Also ich
ja, ja, ab und zu. Ja? Mhm. Okay, cool. Doch, habe ich auch schon mitbekommen. Und jetzt macht es halt den Switch nochmal. Okay, wir als Unternehmen geben dir ein Video, um uns kennenzulernen. Dabei ist natürlich wichtig, darauf zu achten, dass da auch Menschen mit drin sind, die das Unternehmen verkörpern. Und auch für denjenigen oder diejenige, die sich bewerben sollen, interessant ist. So, und das macht man auch wieder durch Corporate Influencing ganz gut, dass man da einfach ein Image für sein Unternehmen schafft, durch Corporate Influencing oder den CEO, whatever. Und natürlich so ein Recruiting-Video, super, klasse, besser kann man es eigentlich nicht machen.
Und würdest du, also es ist ein bisschen, wie würdest du es jetzt inhaltlich sehen? Also es, klar, es kommt natürlich schon auf die Branche wieder an und so, das mir, aber sage ich mal jetzt komplett durchgestaged, also sage ich mal alle Gesprächssituationen nachgebaut oder eher ein bisschen spontaner, ein bisschen lockerer. Was würdest du empfehlen, wenn wir jetzt mal, klar, klassische jetzt vielleicht nicht die so eine normale Mittelstandszielgruppe, was wären so da deine Erfolgscases für so eine Aufbereitung eines Recruiting-Videos?
Also wie gesagt, alle mit einbringen, die das Unternehmen verkörpern, auch gerne mal Führungspositionen oder auch Mitarbeitende des unteren Levels. Was dabei auch ganz gut funktioniert, ist dieses Lockere, was du gerade ansprichst. Und auch so eine Form, wir merken das bei LinkedIn, früher haben wir alle per Sie geschrieben, mittlerweile geht es doch in die Du-Kultur über. Oder man vermittelt Kontakte und Jobs über Vitamin B, einfach über Kontakte. Und sowas sollte man im Unternehmen oder auch in diesem Video dann mit einbringen. Also diese Du-Kultur gerne, wenn es natürlich auch im Unternehmen gepflegt wird, mit dort einbringen. Die Zielgruppe direkt ansprechen. Nicht einfach sich selber präsentieren, sondern auch einen Mehrwert für die Zielgruppe mitgeben und alle Ebenen mit einbringen.
Super. Dann machen wir mal ein bisschen ein Switch. Du bist ja sehr breit aufgestellt und super Insights und ein Erfahrungsschatz in diesem Bereich und den bringst du ja. Und ich glaube, da kann man auch so Parallelen sehen dann in den Bereich der ja, Eventproduktion, in Eventregie auch rein. Und da hast du in den letzten 18 Monaten ja extrem viel Erfahrung auch sammeln dürfen und auch viel, warst extrem viel unterwegs und hast dort viel gemacht. Wie kannst du das so, also was hat jetzt Content? Also das ist ja oft, vergleicht man ja Content. Wir hatten aber gerade das schöne Beispiel, dass live ja auch ein kleines Event ist, aber jetzt eine klassische Content-Produktion, wie hilft dir jetzt bei digitalen oder virtuellen Events? Kann man das mit einbauen oder ist es ein Event, muss immer live sein und immer die Sachen haben? Wie kannst du diese beiden Sachen jetzt mal auf so einer Schiene versuchen, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen so zusammenzubringen, Content-Produktion im Zusammenhang mit Veranstaltungsformaten?
Also was ich sehr oft sehe, dass viele Unternehmen bei ihren Events die Mitarbeitenden mehr in den Fokus stellen und natürlich kommen die nicht alle auf die Bühne, sondern wenn man so ein Mitarbeitervideo erstellt, kann man das auch während des Events gut zeigen oder einfach Neuvorstellungen, die man zeigen will in der Zukunft, kann man auch bei dem Event vorstellen. Also klar, mit Videoformaten kann man arbeiten, mit Bildformaten kann man arbeiten, aber auch diese CI-Farben mit aufgreifen. Also ein Event hat ja selten noch mal eine eigene CI, ist ja meistens im CI des Unternehmens. Und das kann man dann auch wieder mit aufgreifen. Und hier ist dann der Content, der vielleicht auch auf den Social schon mal gespielt wurde, wird dann auch beim Event gezeigt. Es gibt auch mittlerweile echt viele, die Videos im Hochformat zeigen mittlerweile. Also das hat mich letztens auch gewundert.
Ja, okay, eine schöne Entwicklung. Mhm. Und bringt guter Content Events nochmal ein gutes Stück vor oder ist es ein, sage ich mal, ein Lückenfüller, weil man vielleicht einen Szeneriewechsel hat oder die Moderation irgendwie mal kurz zwischen zwei Gästen switcht oder ist es wirklich auch ein guter Content für ein Event auch wirklich ein richtiger Mehrwert?
Ja, total. Also was ich merke bei der Dramaturgie, da setzen sich viele nicht komplett mit auseinander. Wie halte ich den Zuschauer, die Zuschauerin? Und da ist Content ganz wichtig. Also wie starte ich? Am besten, wir wissen das alle, wenn wir einen LinkedIn-Beitrag verfassen, muss man denjenigen oder diejenigen in den ersten 3 Sätzen schon bekommen, damit er oder sie weiterliest. Ähnlich ist es bei Videos, die man produziert. In den ersten 3 Sekunden sollte man jemanden erreichen. Also wie gesagt, diese sogenannte Hook, die wir ja kennen. Und das muss bei einem Event auch erfolgen. Wie halte ich die Zuschauenden? Und das schafft man, indem man mit einem Countdown beginnt oder mit einem Video beginnt und mit jemandem, der das Publikum anheizt, also idealerweise ein Moderator und nicht jemand, der direkt mit seiner Keynote startet. Das sind so Kleinigkeiten, die viele auch schon umsetzen, aber manche doch noch nicht auf dem Schirm haben. Und hier ist dann guter Content wichtig, um nach einer Keynote, die vielleicht eine halbe Stunde ging, was schon anstrengend ist, zuzuhören, nochmal abschließt, einfach die Leute wieder aufwachen lässt mit einem Video etc. Das kann man ganz gut machen und Content bedeutet aber ja nicht nur Video, sondern auch Bild und das kann man auf der Plattform, wenn man jetzt ein digitales Event macht, mit einbringen.
Ja, also finde ich nochmal auch interessant, diesen Aspekt zu sagen, okay, auch Fotografie, zum Beispiel vielleicht auch Mitarbeiterfotos oder Eventfotos, wo jeder gerade irgendwie wo vorm Rechner sitzt oder wie auch immer, das mit einzubinden, finde ich auch nochmal einen super Aspekt. Wenn wir jetzt die Konzeption von so einem Event nochmal betrachten, sage ich mal, wir haben jetzt vielleicht das Format 6, 7, 8 Stunden und wir haben eher Formate, die vielleicht so in der Webinarform sind, 45 Minuten und oder mal 2 Stunden. Was ist so, wo erkennst du so Trends der letzten Zeit, wo du sagst, okay, entwickelt sich, in welche Richtung entwickelt sich das?
Es wird immer kürzer. Es wird ansprechender für die Rezipienten hinterm Bildschirm, wenn wir von digitalen Events sprechen. Und es geht mehr zur Interaktion. Wie behalte ich die Zuschauenden? Mit Votings, mit Emojis, die man absetzen kann. Man kann ja liken, ob da gerade jemandem was gefällt, in den Chat schreiben etc. Das wird immer mehr. Also auf Interaktion wird mehr gesetzt und natürlich auch sowohl digital als auch live vor Ort, sogenanntes Hybrid-Event, das wird immer mehr gemacht.
Glaubst du an Hybrid als Format für die Zukunft? Siehst du da viele Chancen oder siehst du da auch aus deiner Erfahrung, weil du bist ja dann in der Regie, dann kennst du ja auch die ganzen Herausforderungen. Siehst du es kritisch? Also wie schätzt du dieses ja, ominöse Wort Hybrid, was jeder benutzt, aber die wenigsten können damit so wirklich was anfangen? Wie ist das so aus deiner Perspektive?
Hybrid kann eine Zukunft sein für uns in der Eventbranche, wenn man es richtig versteht. Hybrid bedeutet, was viele nicht verstehen, das sind eigentlich 2 Events. Einmal ein digitales, einmal ein Live-Event, was parallel läuft und an manchen Stellen trifft man sich. So. Und eigentlich bräuchte man ein Setup für ein digitales Event und ein Setup für ein Live-Event. Bedeutet also 2-mal Regie, 2-mal was auch immer. Das verstehen viele nicht und sagen, okay, ich habe jetzt mein Live-Event abgefilmt, war doch Hybrid, oder? Und so ist es ja nicht. Und ich glaube, es kann eine Chance sein, wenn es gut verstanden wird und gut gemacht wird. Das habe ich aber bis jetzt super, super selten gesehen. Weil dann vom Bildregisseur verlangt wurde, im Stream soll das gezeigt werden, aber live auf der LED-Wand bitte das. Und man denkt, das ist eine Person. Normalerweise brauchst du dafür mindestens 2. Ja, und dass dieses ominöse Wort, was geschaffen wurde, macht auch, glaube ich, vielen Unternehmen Hoffnung. Okay, wir machen jetzt Hybrid. Wir können live sein, wir können aber auch online sein, obwohl sie es nicht komplett verstehen. Und ich glaube, hier muss diese Expertise von Eventagenturen oder auch von uns Regisseuren noch mal mehr mitgegeben werden. Also diese Beratungsleistung, wie es doch aufzuziehen ist. Und was viele natürlich auch denken, okay, gleiches Budget, oder, für ein Hybrid-Event. Das ist natürlich auch nicht.
Ja. Am besten noch viel, viel weniger Budget, weil da ist ja irgendwie eine digitale Komponente drin.
Genau. Ja, wir haben ja kein Teilnehmermanagement mehr. Genau, ja, aber gut, wir haben viel mehr Technik.
Ja, absolut. Also das merken wir, das war also am Anfang, als vor einem Jahr oder noch länger, war das ja ganz extrem. Also es war ja zwischendurch so, dann gestartet ist das Ganze ja über diese Zoom-Thematiken, Webinare, und dann hat man so oft das Gefühl gehabt, okay, wenn wir jetzt hier gerade 98% unserer Budgetkosten einsparen beim gleichen Effekt, dann ist das ja der heilige Gral, den wir hier gerade gefunden haben. Wie cool ist das denn? Und das hat man dann, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass diese Formel nicht aufgeht. Oder wenn ich an einer digitalen oder virtuellen Messe teilnehme und nur noch irgendwie 2.000 Euro zahlen muss anstatt 200.000, dann habe ich auch nicht die gleiche Lead-Qualität an der Stelle. Aber ich finde es perfekt, wie du es sagst, und bekräftigt uns auch nochmal, dass Hybrid eigentlich zwei Konzepte beinhaltet und dann definitiv budgettechnisch teurer sogar sein wird, was aber ja, also davon können wir, glaube ich, auch alle ausgehen. Es ist ja jetzt nicht damit zu rechnen, dass Budgets massiv aufgestockt werden. Das heißt, andere Formate werden wahrscheinlich dann eher wegfallen oder man fokussiert sich eher vielleicht auf ein oder zwei richtig gute Formate. Aber glaubst du, also was ist dann der Mehrwert von Hybrid? Also ich habe dann am Ende mehr Reichweite, ist das Entscheidende, und kann vielleicht dadurch, muss ich nicht in alle Länder reisen, sondern ich kann es einmal machen, oder ist das für dich der Vorteil,
Reichweite? Ja, Reichweite, ich kann mehr Zuschauende erreichen. Natürlich muss man dabei bedenken, Zuschauende vor Ort kriegen nicht nur die Bilder, die wir ihnen geben, wie die Zuschauenden zu Hause, sondern die können natürlich nochmal im Raum umherschauen. Das können Zuschauende zu Hause nicht. Deswegen sind es auf jeden Fall zwei Events. Aber klar, ich habe mehr Reichweite. Ich kann viel mehr Leute erreichen, die vielleicht vorher viel mehr Zeit und Kosten hätten auf sich nehmen müssen, um zu mir, um zu meinem Event zu kommen. Das ist der große Vorteil.
Stichwort Nachhaltigkeit auch. Also auch, sag ich mal, du bist ja auch bei vielen großen Konzernen unterwegs. Natürlich, wenn viel weniger reisen müssen, weltweit gesehen, jetzt mal wirklich bei globalen Konferenzen oder Events, ist es ein Asset, was auch wertgeschätzt wird von den Unternehmen?
Ja, also ich glaube, sie schmücken sich alle mit Nachhaltigkeit, aber es ist dann doch eher der Kostenaspekt. Das würde ich schon eher sagen. Also wir haben weniger Kosten, um die Leute einfliegen zu lassen. Hat doch nochmal einen höheren Stellenwert, als wir lassen die Leute nicht einfliegen und sind dann nachhaltiger.
Ja, und das Beste ist da wahrscheinlich auch Hybrid, dass man beides zueinander führt. Man hat vielleicht einen Kosteneffekt, aber aus Nachhaltigkeitsaspekten, weniger Fliegen und so weiter, ist es sicherlich auch ein relevantes Thema.
Absolut.
Weil man auch bei virtuellen Events auch schauen muss, wird auch viel Strom verbraucht und so weiter. Das muss man auch immer bedenken. Aber ich glaube, man muss an diesen Elementen mal anfangen. Also ich glaube, Reichweite sehe ich auch so. Und was ich sehe, ist diese Change beim Kunden bei solchen Formaten, dass ich dann auch, wie sind wir bei Content, ich über so ein Event natürlich so unfassbar viel Content produzieren kann. Wenn wir jetzt auch nochmal die Digital X da, das ist ja dann in den Tagen, wo das ist, plus vorne und hinten, hat man ja gefühlt, also zumindest wenn man sich in den Bubbles bewegt, kein anderes Thema mehr.
Nein.
Und das war früher ja irgendwie, wenn es nur ein analoges Event war, nicht so, zumindest auch nicht aus der Unternehmenskommunikation her. Also ist dann trotzdem auch bei Hybrid, und wenn es auch mehr Budget ist, kommt wahrscheinlich dann der Social-Media-Aspekt, der Content-Aspekt, alles mit dazu. Und dann habe ich ein Event, wenn wir jetzt mal die Green Tech Festival sehen, ich habe vielleicht, keine Ahnung, 1.000 Leute vor Ort, irgendwie 1 Million gucken irgendwie zu, und die Green Tech hat, glaube ich, über 1 Milliarde an Social-Media-Kontakten gebaut. Ist das dann eigentlich Hybrid dann am Ende?
Quasi, ja. Und man kann über die Social-Media-Kanäle noch viel mehr Leute fürs Event animieren, um daran teilzunehmen. Was auch ein Vorteil ist an der hybriden Variante, die Leute, die es vielleicht sich nicht leisten können, das Ticket zu kaufen, um live vor Ort zu sein, können vielleicht die Hälfte des Geldes in die Hand nehmen und von zu Hause zuschauen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Vorteil von Hybrid.
Ja, finde ich auch nochmal echt einen coolen Aspekt zu sagen, okay, es kann sich nicht jeder irgendwie das 499-Euro-Ticket leisten oder möchte es sich auch nicht leisten. Und das ist also auch nochmal vielleicht dann inklusiver dann an der nicht exklusiver, sondern inklusiver an der Stelle, finde ich einen sehr schönen Aspekt. Und es gibt ja bei jedem Event, egal wie hoch gehighlightet es ist, trotzdem immer eine Situation, wo vielleicht manche Menschen auch nicht hinfahren dürfen, Corona-bedingt vielleicht oder andere Themen, aber auch nicht können, weil sie vielleicht keine Zeit haben, krank sind, Projekte haben, was auch immer. Und dann hilft ja, digital oder dieser digitale Part, wenn ich ihn richtig denke, ja auch nochmal nachher, dass ich dann vielleicht auch mal Material habe, um meine Kunden zu erreichen an der Stelle.
Genau.
Wo vielleicht da nochmal abschließend so drei Trends für virtuelle digitale Events, die du so siehst, wenn wir mal, wir haben gelernt, zu weit nach vorne gucken, sollten wir nicht. Lass uns mal nächstes Jahr nehmen, ein Jahr reicht, glaube ich, erstmal. Was sind aus deiner Sicht so die drei Trends im Eventbereich, im digitalen Eventbereich oder hybriden Eventbereich, wo sagst du so, okay, da wird was passieren?
Interaktion. Ich glaube, es wird in einem Jahr noch viel mehr Möglichkeiten geben, um digitale Events noch attraktiver zu machen. Klar, Voting und Smileys verteilen und in den Chat schreiben ist schon ganz gut, aber ich glaube, da wird noch viel mehr hingehen zu Plattformen erschaffen, Geld in die Hand nehmen, um auch das Erlebnis zu bieten, was ihr ja auch schon gut vorlegt. das ist für mich so ein Trend. Es wird dennoch wieder hingehen zu Live, und auch networken, weil das vermissen sehr viele. Deswegen sind ja auch viele einfach auf dem Event nicht unbedingt, um die Programmpunkte mitzubekommen, sondern eher, um zu networken und sich auszutauschen. Das wird auf jeden Fall auch noch ein Trend werden. Und es wird, was ich glaube, qualitativ hochwertiger. Ich glaube, dass einfach, ich hoffe ganz stark, dass viel mehr Budget freigegeben wird, weil das merke ich, ich bin ja im Marketing und im Event unterwegs und im Marketing ist Budget teilweise gar keine Frage. Das wird dann freigegeben und go for it. Aber bei Events ist es, weil wir es, glaube ich, auch einfach viel länger machen, mittlerweile wird das Budget dann doch klein gehalten. Und ich hoffe und glaube, dass das im nächsten Jahr anders sein wird.
Ja, wären drei schöne Trends.
Okay. Ja. Mal schauen. Wir schauen mal in einem Jahr zurück, genau. wie sich das entwickelt hat.
Lass uns verabreden, in einem Jahr gucken wir uns das nochmal an, wie sich das entwickelt hat. Abschließend nochmal, dann haben wir wirklich, und das fand ich auch das Spannende an der Folge, so eine schöne Bandbreite, dann lass uns das Gleiche doch nochmal für den Content-Bereich machen. Content Social Media. Drei Sachen. 2022, dann haben wir dann auch genau in der nächsten Folge genug Punkte, die wir diskutieren können.
Ich glaube, es werden viel mehr Menschen zu Creatern, also sie werden viel mehr senden und Social Media wird einen höheren Stellenwert bei Unternehmen bekommen, weil man einfach merkt, okay, ich kann meine Zielgruppe ganz anders ansprechen. Das glaube ich, also einmal dieser Part mehr senden. Stichwort Corporate Influencing. Ich glaube, es wird viel mehr geben in einem Jahr. Also auch bei LinkedIn oder Instagram, whatever. Es wird wahrscheinlich auch noch mehr neue Plattformen geben in einem Jahr. Mhm. Es geht natürlich hin zu Video-Content und Live-Formaten. Aus Live kann man meiner Meinung nach viel mehr machen. Haben wir ja eben auch kurz thematisiert, dass man daraus ein kleines Event macht, um Live-Formate zu nutzen. Und es wird auf jeden Fall viel edukativer, persönlicher, es geht viel mehr um die Personen dahinter und Social Media wird, glaube ich, mehr Mehrwert bieten, als es aktuell mal. Also es ist ja gerade so ein Trend, ist auch bei mir auf meinem Social, bei Instagram besonders, ich nehme die Leute einfach mit über meinen Tag und erkläre denen auch, wie ich arbeite, warum das gerade so passiert. Und ich glaube, das wird immer mehr, also diese Wichtigkeit wird nochmal anders werden.
Sehr schön. Wir haben genug Punkte. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe deinen Insta-Kanal abonniert. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich setze ihn in die Shownotes. Ich fand es eine wunderbare Folge, weil wir, wie gesagt, eine ganze Bandbreite haben. Du bist ein Multitalent. Sehr, sehr fleißig. Extrem gut auf den Kanälen unterwegs. Und ich werde dir weiter folgen. Wir haben eine Verabredung.
In einem Jahr.
Und dann werden wir das nochmal alles Revue passieren lassen und schauen, was sich entwickelt hat. Und du bist ganz nah dran. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die vielen Insights. Und wie gesagt, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön euch auch. Danke für die Einladung und danke natürlich fürs Zuhören. Und bis in einem Jahr.
Der Rest gibt es in deiner Story.
Ja, genau.
Social Media zu sehen, wer mehr sehen will. Vielen Dank. Bis
Ciao.
Bald. Ciao.